Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 28. Oktober 2025. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und bei mir sitzt mein Kollege
Lars Wichert. Da warst du aber kurz angebunden, hatte ich den Eindruck. Moin, moin hätte ich jetzt erwartet.
Und nein, du in Hamburg moin. Sagt man nur moin.
Okay, in Hamburg sagt man tschüss, denke ich. In Hamburg sagt man tschüss. Aber noch nicht zum Anfang des Podcasts.
Das ist ja, ja. Aber ich, nee, in Hamburg ist nur moin.
Ja,
ich kann nur moin. Ja, du kommst aus Berlin. Ich weiß nicht, wie das da ist.
Da sagt man sowas ja nicht mal.
Ja, wie gesagt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Es gibt einiges zu bereden, nicht nur von den Geschehnissen vom Wochenende, sondern generell, was so im Sport passiert ist. Am Freitag war ich noch der Einzige in der Redaktion, der hier am Start war und den Rutsch in das Wochenende begleitet hat. Und ich dachte, eigentlich passiert nichts mehr. Und dann kam noch diese eine große Neuigkeit von der International Testing Agency, dass Imogen Simmons, die ja im vergangenen Jahr im Dezember vor der Ironman 70.3 WM in der Vorbereitung positiv auf Ligandrol getestet wurde, freigesprochen wurde.
Ja, so ist es. Für sie war es auch ja wahrscheinlich eine ganz schöne Hängepartie, ein langes Jahr auf jeden Fall. Die Öffentlichkeit hat ja davon erst im Februar, wie sagt man, oder
wurde Wind da bekommen.
Wind bekommen, wurde informiert, was auch gar nicht so üblich ist, dadurch, dass dieser Fall ja noch ziemlich im Schweben war. Und normalerweise ist es so, dass in dem Fall ja entweder die Athletin die Chance hat, sich zu Wort zu melden oder eben das irgendwie durch einen Leak der Journalisten kommt. Letztendlich, ja, wie es dann bei ihr war, kann man nicht so direkt sagen. Auf jeden Fall war es so, dass auf jeden Fall von einigen Personen außerhalb Druck ausgeübt wurde und eben auch sie sich dann gezwungen sah, ihren positiven Befund da auf jeden Fall öffentlich zu machen.
Ja, und so ein positiver Befund im Triathlon, ich meine, wir haben es nicht so häufig, aber wenn, dann sind es ja schon in der letzten Zeit immer auch Namen gewesen, die man kannte. Mit Colin Chartier und mit Thomas Rodriguez waren das natürlich auch irgendwie Athleten, die in letzter Zeit so ein bisschen irgendwie dann auch Newcomer waren und die von jetzt auf gleich gute Leistung abgeliefert haben, wo man schon vielleicht eh dachte, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber bei Imogen Simmons ist es ja was ganz anderes. Die war ja schon seit Jahren in der Weltspitze vertreten, war mehrfach bei der 70.3 WM auch auf dem Podium. Ist ja dann auch in dem Jahr in Neuseeland Vierter geworden im vergangenen Jahr. Und bei ihr muss man auch sagen, es war jetzt nicht irgendwie EPO oder irgendwas anderes, was auch wirklich auf die Ausdauerleistungsfähigkeit geht, sondern Ligandrol, was ja eigentlich zum, ja, was ein
Androgenrezeptor-Modulatoren. Genau. Also es ist letztendlich eine Art Anabolika, also zum Muskelaufbau und auch zur Verbesserung der Knochendichte und hat im Gegensatz zu den anabolen Steroiden eben den Vorteil, wenn man es so nennen darf, wenn man eben nicht damit dopt, dass eben keine Nebenwirkungen vorhanden sind, die eben anabole Steroide mit sich bringen. Wenn wir es jetzt auf den Ausdauerleistungssport beziehen, wie es eben der Triathlon ist, dann kann man schon mal erstmal so grob festhalten, dass Ligandrol jetzt nicht unbedingt den direkten positiven Einfluss auf die Leistung hat. Es sei denn, sie wollte damit auf jeden Fall eine größere Muskelmasse haben und da eventuell gegen irgendeinen Schwund arbeiten oder sonst irgendwas. Wobei, wenn es der Fall wäre, dann hätte sie es auch mit einer Sondergenehmigung wahrscheinlich beantragen können. Also gehen wir erstmal davon aus, rein für den Standard des Ausdauersports wie EPO oder eben andere Mittel, die für die verbesserte Sauerstoffaufnahme sind und dadurch die Ausdauerleistungsfähigkeit steigern, ist Ligandrol erstmal nicht. Soweit sei es erstmal festgehalten. Zu dem Punkt kommt ja auch noch, dass sie um die 70.3-Weltmeisterschaft gleich mehrere Tests hatte. Also sie wurde vorher getestet, dann gab es einen Test danach, so wie ich es mitbekommen habe. Und es gab eben diesen einen Test, der positiv ausgefallen ist.
Der auch out of competition war, also außerhalb des Wettkampfs, das war einfach ein regulärer Routinetest.
Genau, Trainingskontrolle, das heißt Trainingskontrolle muss von irgendjemandem auf jeden Fall auch ausgegeben worden sein, ob es jetzt von World Triathlon, Ironman oder PTO ist, letztendlich braucht es quasi eine Organisation, die sagt hier, die ist im Testpool, die müssen wir mal testen. Das wird dann ausgelost und dann bekommt man quasi die, ja, den Test, je nachdem, wo man ist, wird man dann von der Testerin oder dem Tester besucht und darf dann die Probe abgeben. Es war quasi auch eine Urinprobe, das ist schon mal in dem Sinne wichtig, weil sie eben im Nachgang für die Freisprechung jetzt von der ITA, also von der International Testing Agency, hat sie eben weitere Nachweise geliefert, wo eben einmal eine Haarprobe und eine Blutprobe mit dabei waren. Und deshalb ist es wichtig, dass es eine Urinprobe war, weil eben im Urin die Rückstände der einzelnen Medikamente etc. immer nur relativ kurzzeitig ist. Also da hat man keine Langzeitablagerung, was eben im Blut und in den Haaren ganz anders ist. Deshalb wird sie da eben auch eine Haarprobe abgegeben haben. Jeder weiß es eventuell auch noch von Christoph Daum. Ich habe ein absolut reines Gewissen. die Haarprobe war dann positiv, bei ihr nicht, muss man eben dazu sagen. Und damit konnte sie auf jeden Fall die ITER überzeugen, dass eben kein sukzessives Doping beziehungsweise durchgehendes Doping oder Einnahme von dem Ligandol vorhanden war, dadurch, dass gar keine Ablagerungen eben vorhanden waren im Blut beziehungsweise auch in den Haaren. Man muss auch noch dazu sagen, dass so wie es jetzt alles scheint, ist es genau so, wie sie es eben auch geschildert hat. Und diese positive Probe, die genommen wurde, lag unterhalb des Messwertes, unterhalb des Grenzwertes und es lag im Pikogramm-Bereich. Um einfach nur einmal zu verdeutlichen, wie wenig ein Pikogramm ist, es ist ein Millionstel Gramm. Also es ist wirklich so, so wenig, was da im Urin gefunden wurde. Und all die Sachen sind jetzt so. Alle ihre Nachweise, die sie geliefert hat. Ihr Freund hatte ja auch gesagt, dass er dieses Ligandrol zu sich genommen hat, um einen besseren Körperbau zu haben. Mhm. Und dieses Ligandrol ist wie eben auch andere anabole Steroide über Sexualverkehr auch übertragbar. Und sehr wahrscheinlich ist es so gewesen, dass die positive Probe dadurch entstanden ist, dass sie eben Geschlechtsverkehr hatten, er quasi ein Pikogramm-Menge an Imogen Simmons übertragen hat und damit sie in ziemliche Bedrängnis gebracht hat.
Ja, aber ist schon krass. Also stell dir vor, du bist mit einer Profisportlerin oder mit einem Profisportler zusammen und hast einfach verbotene Substanzen, die auf der Verbotsliste stehen zu Hause und deine Partnerin oder dein Partner weiß einfach nichts davon. Und das ist ja, wir haben es ja jetzt gesehen, es ist ja einfach, davon hängt ja ihre Karriere ab. Also sie war jetzt ein ganzes Jahr raus aus dem Wettkampfbetrieb und das ist ja auch rufschädigend in irgendeiner Weise.
Ja, extrem rufschädigend. Also ich stelle mir das auch immer wirklich extrem vor. Ich meine, ein anderer Fall wäre zum Beispiel Efi Sachenbacher-Steele, die ehemalige Skilangläuferin und Biathletin. Der ist ja was Ähnliches bei den Olympischen Spielen passiert. Nur, dass sie, sie wurde auch positiv getestet, da wurde es auf einen chinesischen Tee zurückgeführt, was auch alles stimmte, dennoch war es so, dass sie positiv getestet wurde und einfach so diese Rufschädigung, dass du diesen Marker hast, eben mal positiv getestet worden zu sein, man hat es natürlich auch schon für dich so ein bisschen in den Reaktionen der einzelnen Profis und der Szene irgendwie so mitbekommen, dass so ihr Fall direkt anders behandelt wurde als der von Colin Chartier oder eben Rodriguez. Da war auf jeden Fall,
Da war auch mehr Misstrauen vorhanden.
Genau,
so generell.
Genau, da war einfach direkt mehr Misstrauen vorhanden und da hat man auf jeden Fall gesehen, dass da irgendwie schon innerhalb der Szene auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Also vielleicht ist es für sie innerhalb der Szene wieder besser, zurückzukommen, weil da einige Profis doch mehr hinter ihr standen als bei einem Rodriguez, der verfaulte Eier gegessen hat in die Richtung. Aber generell, also man muss ja auch überlegen, in allen Verträgen steht ja auch mit den Sponsoren meistens drin, bei positiven Tests muss alles zurückgezahlt werden etc. Sie hat jetzt in einem Post geschrieben, dass da auf jeden Fall die Sponsoren zu ihr gehalten haben. Man weiß natürlich nicht, welche, oder wir wissen jetzt nicht, welche Sponsoren da zu ihr gehalten haben, wie es da aussieht, aber diese Rufschädigung ist einfach enorm. Und du sagst halt auch, sie wurde direkt am Anfang des Jahres eben rausgenommen. Das heißt, sie hat eigentlich eine komplette Saison verpasst. Wenn man sich anguckt, auf welchem Leistungsniveau sie unterwegs war, dann kann man da auch sich einmal ausrechnen, wie viel da ungefähr auf der Strecke geblieben ist an Einnahmen.
Ja, sie war ja auch im vergangenen Jahr Vertragsathletin bei der T100 Series, ist ja regelmäßig da auch in die Top 10 gekommen, war sogar bei den London T100 im vergangenen Jahr Zweite, bei der 73 WM, ich habe es gerade gesagt, nochmal den vierten Platz gemacht. Sie kann jetzt von Glück reden, dass dann keine Ergebnisse von ihr annulliert werden oder keine Ergebnisse gestrichen werden, weil der Test dann im Endeffekt negativ war. Der Haartest von ihrem Partner auf Ligandrol, der war positiv. Also es ist alles sehr plausibel und auch so, wie sie es schildert mit ihrem Anwaltteam, das ist alles sehr gut nachzuvollziehen. Und das Startverbot, das vorläufige Startverbot, was sie jetzt hatte, ist jetzt natürlich aufgehoben worden. Was glaubst du, wie findet man nach so einem Jahr irgendwie wieder zurück in den Wettkampfsport?
Boah, extrem schwer. Also letztendlich ist es ja so, dass die WADA, also die World Anti-Doping Agency, auf jeden Fall da ja noch die Möglichkeit hat, Berufung einzulegen. Mhm. Wobei ich schon glaube, dass das eher unwahrscheinlich ist, dadurch, dass die ITER da schon sehr gut recherchiert hat anscheinend. Da haben sich ja da auch wirklich Zeit genommen und den Fall jetzt abgeschlossen. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Punkt und das muss man ziemlich fragen und das weiß wahrscheinlich nur Imogen Simmons selbst, wie sie das Jahr verbracht hat. Also wenn sie jetzt das Jahr weiterhin damit verbracht hat, weiter zu trainieren und daran zu glauben, dass quasi ihre Schilderung der gesamten Geschichte eben auch die ist, die geglaubt wird, dass dann sie schnell wieder zurückkommen kann, weil sie einfach diesen Leistungsstand hat. Ja. Wenn es so ist, dass eben ja diese ganze Sache auch mental richtig hart an einem zieht, was ohnehin wahrscheinlich schon war und man aber überhaupt keine Lust auf Training hat, ja, dann ist jetzt schon so die Frage, wie findet man zurück, wie findet man wieder die Motivation, kann man sein Team wieder ähnlich aufstellen, stehen die Sponsoren wirklich immer noch hinter einem? Das sind halt, glaube ich, alles so Fälle, die man so ein bisschen, oder die sie abwägen muss. Und ich meine, sie ist ja jetzt auch noch keine alte Athletin, wo man sagen kann.
Nein, sie ist erst 31 Jahre alt, also da hat sie noch viele Karrierejahre vor sich.
Und von daher, also ich glaube, dadurch, dass die Profiszene da ja gefühlt keine verbrannte Erde für sie gestreut hat oder so, dass da eine ganz große Skepsis ist, glaube ich, ist es für sie schon leichter wieder zurückzukommen und wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr in diese Triathlon-Familie wieder reinzukommen. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass so dieser Schritt zurück leichter ist als zum Beispiel mit so einem unangenehmen Gefühl wie bei Thomas Rodriguez.
Ich habe in Social-Media-Kommentaren viel Positives stellenweise gelesen, dass sie sich freuen, einfach, dass die Leute sich freuen, dass sie wieder am Wettkampfsport teilnehmen kann und dass es geklärt wurde, dass eigentlich alles in Ordnung ist, der Test im Endeffekt negativ war. Aber auch viele, die die Entscheidung nicht gut fanden, ich habe sehr oft das Wort irgendwie Null-Toleranz gesehen. Was denkst du, muss man wirklich keine Toleranz bei in Anführungsstrichen Dopern haben oder bei positiven Tests haben, dass wenn einmal ein positiver Test da ist, egal in welchem Verhältnis und egal wie in welcher Stoffdichte auch, dass man diese Person einfach ausschließt?
Boah, ganz schwieriges Thema und auch eins, das glaube ich wirklich so mit Gesamthand schon angefasst werden muss. Also ich bin auch absolut dafür, so Null-Toleranz-Politik bin ich eigentlich auch dafür, aber wie man eben auch in diesem Fall sieht, ist es einfach extrem schwer, immer sauber zu bleiben. Also man kann alles dafür tun und es gibt ja auch Studien, die zeigen, wie leicht man letztendlich über eine Pulverbestreuung in der Klimaanlage zum Beispiel einfach sämtliche Personen positiv testen oder positiv dann zum Test bringen könnte oder auch einfach durch eine Berührung, wenn ich zum Beispiel anabole Steroide an meiner Hand habe, dich an der Haut berühre, dass du dann auch direkt positiv bei deinem nächsten Test wärst, wenn der jetzt innerhalb der nächsten zwei Tage kommt. Deshalb ist es da, finde ich, extrem schwer. Man will natürlich nie jemandem irgendwas unterstellen, dass der einen anschwärzt, aber in so einem Fall wie bei Imogen Simmons muss ich sagen, da muss man einfach schon gucken, wie der Fall ist. Und wenn ihre Darstellung so plausibel ist, dass alle Indizien dafür sprechen, dass sie nicht systematisch gedopt hat, dann finde ich, ist es auch so, dass man der oder dem Athleten auf jeden Fall eine zweite Chance geben muss. Aber ansonsten, wenn es wirklich harte Stoffe sind, wo es keine plausible Erklärung dafür gibt, dass es da auch so ist, dass zum Beispiel Blut- oder Haarproben positiv sind, dass eventuell auch weitere Punkte in diesem Gesamtkonstrukt nicht zusammenpassen, dann finde ich schon, dass der oder die Sportlerin im Leistungssport, im Profisport nichts zu suchen hat. Also ja.
ja, auf jeden Fall.
Ja, also schon meine Darstellung. Also ich finde, es ist extrem schwer. Es gibt zum Beispiel Alex Schwarzer, ist ein ehemaliger Südtiroler Geher in Italien. Und wenn man sich bei dem so die Geschichte anguckt, der wurde positiv getestet, hat es zugegeben, hat seine Sperre abgesessen, hat dann gesagt, okay, er möchte das Ganze noch einmal angehen Richtung der Olympischen Spiele in Rio. Und da gibt es eine sehr interessante Reportage darüber, weil er sich nämlich den Dopingjäger oder den Anti-Dopingjäger Italiens als Coach nimmt. Also es wäre ungefähr so, wie wenn ich positiv getestet werde, ich werde gesperrt und dann sage ich, okay, Hajo Seppelt, willst du mich trainieren, weil ich möchte absolut meine Unschuld beweisen und möchte zeigen, dass ich die Leistung auch wirklich auch ohne Doping schaffe. Hajo Seppelt sagt, ja klar, dem Projekt nehme ich mich an. Und dann ist es aber so, dass irgendwie eine Großzahl von Leuten irgendwie komplett dagegen sind und da irgendwelche Sachen wittern oder sonst irgendwas. Und auf einmal werde ich wieder positiv getestet und keiner kann sich das erklären, wie das funktioniert. Und man kann sich dann auch nicht vorstellen, dass Hajo Seppelt auf einmal auf die Schiene aufspringt und sagt hier, du dopst mal, damit du noch die Leistung bringen kannst. Ja. Und so ähnlich ist es bei dem Schwarzer gelaufen. Da gibt es viele Ungereimtheiten und klingt alles sehr merkwürdig. Von daher, es gibt, glaube ich, viele Geschichten, die sehr merkwürdig klingen, die auch merkwürdig sind, die ein Geschmäckle haben. Und dann gibt es Geschichten, die merkwürdig klingen, aber am Ende dann doch plausibel sind, wo man dem Sportler oder der Sportlerin immer noch die Tür offen lassen sollte. Und auch jetzt nicht direkt immer mit einem schlechten Gedanken, finde ich, dabei sein sollte.
Ja. Es gibt ja auch immer so viele Kontaktmöglichkeiten mit Dopingsubstanzen, also in Nahrungsergänzungsmitteln oder einfach in Lebensmitteln. Solche Sportler sind ja auch viel unterwegs einfach in der Welt und es kann ja überall mal irgendwas passieren in irgendeinem Restaurant, dass man da was auf den Teller kriegt, was vielleicht nicht so legal ist. Und man kann ja nicht immer nur sein eigenes Essen kochen und so und immer auf der ganzen Welt überall dann seine eigenen Nahrungsmittel irgendwie besorgen und so. Gerade wenn man irgendwie nicht viele Tage da ist, dann muss man ja irgendwann schon mal auf auswärtiges Essen zurückgreifen. Und es ist so viel Risiko einfach vorhanden. Deswegen finde ich auch, man kann da schon, wenn es alles so belegbar ist wie jetzt auch bei Imogen Simmons, dann kann man da schon mal tolerant sein.
Absolut. Also ich glaube, wenn du alle Risikoquellen so ernst nimmst, wie eventuell auch alle Risiken, wie du dich irgendwo anstecken könntest, dann wirst du einfach paranoid. Ja. Dann hast du überhaupt keine Zeit mehr irgendwie fürs Training. Aber ich bin auch absolut der Meinung, dass jeder Leistungssportler oder jede Leistungssportlerin wissen muss, welche Produkte genommen werden können, wenn irgendwas supplementiert wird. Welche Produkte auf der Kölner Liste stehen, wenn ich Medikamente nehme, dass ich das mit dem Arzt abspreche. Also sowas darf zum Beispiel aus meiner Sicht auch nicht passieren, dass mir ein Arzt irgendwas verschreibt, weil ich Herpes habe und diese Herpescreme hat auf einmal irgendwelche Inhaltsstoffe, die ich nicht nehmen darf. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Also da muss jeder schon sich selbst an die Nase fassen und wie du eben sagst, über das Essen hast du dann halt keine Chance, wenn man in Asien ist und da auf einmal auf Clenbuterol getestet wird, dann ist es schon sehr eindeutig häufig, wenn man nur kurzzeitig in Asien war, dass da eben die Verunreinigung von woanders kommt. Deshalb glaube ich nicht, dass dieses Urteil von Imogen Simmons jetzt irgendwie in die Richtung geht, dass das quasi als so in den Ausredenkatalog eingenommen werden kann, so von wegen, ja, ich hatte Geschlechtsverkehr mit meiner Frau oder mit meinem Mann, die hat es übertragen. Also da muss, glaube ich, schon immer ziemlich viel zusammenpassen. Ja.
Das war's von uns zu dem Fall von Imogen Simmons. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir lesen da fleißig und würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung teilt. Dann reden wir jetzt über das Wochenende, würde ich sagen, denn da war einiges an Renn-Action. Aber bevor wir das machen, machen wir nochmal ein bisschen Werbung. Schlaf ist dein größter Performance-Booster und genau da setzt unser Partner 8Sleep an. Mit dem neuen Pod 5 holst du dir die neueste Generation smarter Schlaftools ins Schlafzimmer. Der Pod ist kein einfacher neuer Matratzenersatz, sondern ein smartes Cover, das du einfach auf deine bestehende Matratze legst. Was bringt es? Ganz einfach, bis zu eine Stunde mehr Qualitätsschlaf pro Nacht. Der Pod reguliert nämlich automatisch deine Körpertemperatur, getrennt für jede Bettseite. Von kühlen 12 bis warmen 43 Grad, da ist alles dabei. Das heißt, du musst dir keinen Stress mehr um die richtige Schlaftemperatur machen. Dazu erkennt der Pod sogar, wenn du schnarchst und passt automatisch deine Liegeposition an. Außerdem bekommst du ein detailliertes Schlaftracking mit Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz und Tiefschlafphasen. Alles automatisch und ohne Wearables. Wenn du den Pod selber ausprobieren willst, dann einfach mit dem Code TRIATHLONTALK. Damit bekommst du 200 Euro Rabatt auf den Pod 5 und sogar 350 Euro Rabatt auf den Pod 5 Ultra. Geh einfach auf 8sleep.com/triathlontalk und das Beste ist, du kannst den Pod 30 Tage lang zu Hause testen. Alles Weitere dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, ein erfolgreiches Wochenende für die Deutschen. Mal wieder auf der Mitteldistanz in Italien, auf Sardinien, die Challenge Forte Village. Ich könnte es den ganzen Tag aussprechen. Es macht einfach Spaß.
Forte Village. Forte Village. Mit Lasse, mit zwei Lasse.
Mit Lasse und Lasse, so ist es. Lasse Nigat-Priester hat gewonnen vor Lasse Lürs. Wir haben so oft über Kurzdistanzler gesprochen, jetzt schon wieder Kurzdistanzler auf der Mitteldistanz, Lars.
Jo, zwei Deutsche, die sich da gebettelt haben, zurückgemeldet haben. Und Yannick Schaufler darf man auch nicht unterschlagen, wurde Sechster, Vincent Grösser wurde Zwölfter. Yannick Schaufler ja auch ein ehemaliger Kurzdistanzler, so auf jeden Fall mal zusammengefasst. Für Lasse Lürs war es ja eigentlich so ein nach einer Leidenssaison, sagt man da Leidenssaison? Auf jeden Fall nach einer Saison, wo er seinen Comeback eigentlich gegeben hat, nach einer Operation, war er beim WTCS in Hamburg am Start und war dann auf jeden Fall nicht ganz so dabei, wie er es vielleicht gehofft hatte. Wobei, als er so dieses Ganze realistisch eingeschätzt hat, hat er auch gesagt, dass er einfach nach der Operation an seiner Ferse noch nicht die Umfänge fahren konnte oder noch nicht die Geschwindigkeiten laufen konnte, dass er da wirklich komplett dabei war und einfach keinen Bock mehr hatte, immer auf die Mütze zu kriegen.
Genau, falls ihr es nicht mitbekommen habt, also ein paar Wochen nachdem die Mixed Relay die Goldmedaille gewonnen hat in Paris, hat Lasse Lürs die Diagnose bekommen, dass er ein Ödem im Fersenbein hat und das hatte er schon mal und jetzt zum wiederholten Male. Das war für ihn natürlich ein herber Rückschlag und er hat sich dann auch entschieden, das mit einer Operation anzugehen. Das bedeutete für ihn dann auch eine längere Pause einfach, aber für ihn war einfach klar, dass das langfristig der richtige Weg ist, um wieder, gut zurückzukommen und wieder erfolgreich Triathlon machen zu können. Und deswegen stand viel Reha-Arbeit in dieser Saison erstmal auf dem Plan. Und du hast es gesagt, er ist dann in diesem Jahr bei drei Kurzdistanzrennen, hat wieder so seinen Einstieg gewagt. Das erste war beim Europacup in Wels, da ist er 35. geworden, in Hamburg dann 44. und dann noch bei der Sprint DM 33. Also es sind nicht Ergebnisse, mit den Lasse Lürs erstmal so in, ich sag mal, in Optimalform zufrieden ist. für ihn war es dann aber erstmal gut zu sehen, wie er so drauf ist und er hat dann auch für die Motivation einfach mal was anderes gebraucht und wir haben ja auch jetzt schon viele Kurzdistanzler einfach auf den Längenstrecken gesehen und auch ein Tim Hellwig zum Beispiel hat das ja schon ausprobiert und da ist für ihn einfach die Wahl auf die Challenge Forte Village gefallen und das Ziel war es schon, auch gut zu racen und ich würde sagen, das hat er auf jeden Fall geschafft.
Hat er auf jeden Fall geschafft. Ich glaube auch, dass so dieser andere Fokus für ihn gar nicht mal so schlecht war, nicht nur aufgrund der Verletzung, sondern wenn man sich überlegt, ich meine, er ist letztes Jahr im vergangenen Jahr Olympiasieger geworden, wurde dann auch viel rumgereicht, Medienaufmerksamkeit und dann muss man dann natürlich auch schon ein bisschen seinen Fokus finden und dann ist wahrscheinlich auch schon nochmal ganz gut gewesen, nach so einer Saison mit der Operation und den Ergebnissen dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt 10 Wochen Anlauf, habe neue Motivation, kann da auf was aufbauen und muss jetzt nicht unbedingt einen Kilometer recht konstant unter 3 Minuten laufen können, sondern kann das aufbauen, bin dann nochmal in anderen Intensitätsbereichen und schau vielleicht so über diesen Kurzdistanz Tellerrand hinaus. Und wenn man sich anguckt, wie du sagst, also er hat es echt gut gemacht, schnellster Swim-Split mit einer 22-13, da hat man auch einfach wieder gesehen, dass da wirklich die Kurzdistanz-Elite am Start war, eben auch mit Yannick Schaufler und Lasse Nygaard-Priester allesamt eigentlich auf einem Niveau ausgestiegen. Mhm. Und was man dann auch sagen muss, was ja einige Athletinnen und Athleten noch nicht ganz schaffen, wenn sie von der Kurzdistanz kommen, dass sie in ihrem Rahmen auf jeden Fall so diese Radleistung, die sie bringen, auch aufs TT bringen. Also ich finde, Vincent Louis ist so ein gutes Beispiel, der oder auch Morgan Pearson, die ja beide wirklich in der olympischen Distanz da vorne mit dabei sind oder waren, was die Radleistung angeht, wo es aber im Übertrag irgendwie noch nicht ganz rund läuft. Und da muss man sagen, jetzt auf jeden Fall in dem Meldefeld von der Challenge Forte Village hat es ziemlich gut funktioniert, denn da ist Lasse Lewis die drittschnellste Zeit gefahren. Wenn man sich so die Zeiten anguckt, gab es auch eine Führungsgruppe und dann ein paar Verfolger. Wo es vielleicht noch nicht so ganz funktioniert hat, war dann in der Abschlussdisziplin, da ist Lasse Nygaard-Priester dann doch nochmal gut 2,5 Minuten schneller gewesen, mit einer 1:06:48.
Krass, eine krasse Laufzeit.
Krasse Laufzeit, wobei alle Zeiten da ziemlich schnell, ne? Also 1:06:48, 1:09:24 für Lasse Lewis, der damit die viertschnellste Zeit hatte. Ich habe jetzt nicht auf Strava geguckt, wie der Run-Kurs war, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, die man sich vielleicht nochmal angucken könnte. Aber jetzt wird es ganz interessant, wer Lasse Lewis eventuell mal beobachtet hat im Training oder auf seinem Social-Media-Kanal, dem fällt auf, er ist auf einem Stevens-Rad unterwegs. Stevens, da war doch mal was. Trofeo und Super-Trofeo waren damals zwei Zeitfahrräder, die Hamburger Marke auf jeden Fall auf dem Markt hatte. Hat sie dann eingestampft. Mittlerweile wird anscheinend an einem Prototypen gearbeitet, denn Lasse Lewis war auf jeden Fall auf dem Stevens Zeitfahrrad unterwegs und man muss sagen, erstmal vor den Bildern betrachtet, alle Neuerungen drin, die so ein Zeitfahrrad haben muss, runtergesetzte hintere Sitzstrebe, integriert, sieht auf jeden Fall sehr schnittig aus. Da darf man gespannt sein, ob die Hamburger Radmarke da eventuell demnächst ein Triathlon oder ein neues Zeitfahrrad rausbringt. Das ist auf jeden Fall immer so eine Sache, finde ich, die sehr interessant ist, wenn man da Athleten sieht, die in dem Bereich unterwegs sind. Das Gleiche ist ja mit Laura Lindemann, die bei Rose unter Vertrag ist, aber bis jetzt fehlt
er. Bis jetzt noch keine Mitteldistanz gemacht hat.
Da fehlt so ein bisschen der Schritt. Da darf man auch gespannt sein, ob Rose da eventuell nach der Rundumerneuerung der gesamten Fahrradpalette da eventuell auch wieder ein Zeitfahrrad irgendwann rausbringt.
Ja, aber du hast gesagt, erstmal mit dem neuen Rad von Stevenson, richtig guter Radsplit für ihn, der drittschnellste an dem Tag und auch nur 13 Sekunden langsamer als Lasse Priester, der ja schon viel Mitteldistanzerfahrung in diesem Jahr gesammelt hat, der auch den 73 im Kraichgau gewonnen hat, jetzt natürlich wieder den Sieg eingefahren hat, Vierter in Zell am See wurde. Also auch für den Einstand ein richtig gutes Rennen einfach.
Ja, mit Lasse Nygaard hat er ja auf jeden Fall auch da einen ganz, ganz guten Athleten, so wie du sagst, den er da als Maßstab nehmen konnte. Ich finde gerade auch so dieses Rennen aus Zell am See ist so ein gutes Zeichen dafür, dass er da auch vorne mit dabei war. Zell am See war jetzt auch nicht so schlecht besetzt. Fabian Kraft hatte gewonnen. Gregor Payet und Nick Thompson waren dann auf Platz 2 und 3. Das sind auf jeden Fall alles so Athleten, die quasi so im erweiterten Kreis auf jeden Fall mit unterwegs sind. Nick Thompson zum Beispiel wurde ja 7. bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Also schon Athleten, die da auch schnell unterwegs sind. Von daher kann man glaube ich, da mit vielen Quervergleichen etc. da schon sagen, der Einstieg war auf jeden Fall gut. Mitteldistanz könnte Lasse Lewis liegen und war in dem Sinne ein guter Saisonabschluss in die Richtung, wenn da nicht eventuell noch irgendwas kommt, sodass er da ja motiviert in den Winter gehen kann. Und ja, langfristig ist natürlich sein Ziel, nochmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, dass die Kurzdistanz sehr ja, Konkurrenz belastet ist, ist keine Frage, aber Lasse Lewis, glaube ich, hat da schon ja, alles in seiner Hand, um das so richtig zu machen.
Da dann aber nicht auf dem Zeitfahrrad.
Das nicht, aber wahrscheinlich weiterhin mit dem gleichen Sponsor.
Also Lasse Priester vor Lasse Lewis und Lewis Buttrick auf Platz 3. Bei den Frauen hat Sara Sandrini gewonnen aus Italien, also Heimsieg vor Nicole van der Kaij und Nikita Paskiewicz. Sophia Stückrath aus Deutschland ist da Vierte geworden, also nur knapp das Podium verpasst. 3 Minuten waren es am Ende. Und dann war noch die Challenge Barcelona am Wochenende. Das erste Mal über die Mitteldistanz ausgetragen. Das war ja vorher immer so eine olympische Halbmitteldistanz, ein bisschen abgeändert, man weiß es nicht so genau. Jamie Riddle hatte das Männerrennen gewonnen vor Carlos Vives und Martin Demuth. Ruben Zipunke auf Platz 4 gelandet, Hannes Butters auf Platz 6. Und ein paar Szenen von der Challenge Barcelona haben so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, denn es ging mal wieder um die Windschattenproblematik mit Begleitmotorrädern.
Ja, Jamie Riddle wurde von 2 Begleitmotorrädern an die Spitze gefahren. So wurde es auf jeden Fall.
So der allgemeine Tenor.
Ja, die Antwort von Jamie Riddle, derjenige, der ihn da gerade anzeigt, ist derjenige, der 2 Meter hinter ihm gefahren ist. Also ganz klassische Barcelona-Verhältnisse, wie man es eventuell auch vom Ironman Barcelona oder vom Ironman Emilia Romana aus Italien kennt. Ja, ich glaube, es ist immer so eine Frage. Also, wenn man sich jetzt aktuell so die Rennen der T100 oder von den großen Ironman-Rennen anguckt, dann ist es auf jeden Fall, oder auch Challenge Rot kann man schon sagen, dass die Motorrad-Problematik, glaube ich, immer besser wird. Also, dass sie sich verringert, dass da weniger Einwand oder weniger Einfluss von den Motorrädern ist. Das auf jeden Fall. Wenn es so passiert, wie es jetzt war, ich meine, neulich war auch irgendein, ich glaube, Ironman 73-Rennen aus Asien irgendwo, wo auch ein Motorrad wirklich ganz relativ dicht dran gefahren ist und den Athleten an der Spitze davongezogen hat. Ja, ist immer ärgerlich, aber ich glaube, sie kriegen es schon ziemlich in Griff und man muss dann natürlich sagen, was sollst du als Athlet in solch einer Situation machen? Also ja. Gehst du raus, winkst du, gibst deine Aero-Position auf oder musst du einfach an deinem Konstrukt, an deiner Renntaktik beibehalten und das ist quasi eine Aufgabe vom Veranstalter und von den Motorradfahrern, dass sie da das nicht beeinflussen, also ja. Meine Sicht.
Ja, also als Athlet, ich würde schon irgendwie darauf hinweisen, so dass ein Motorrad mal wegfahren soll. Irgendwie, das habe ich auch schon gesehen bei öfter, oder sieht man ja öfter bei Wettkämpfen, dass die Athleten mal irgendwie sagen, so geht mal weg hier, ihr seid viel zu nah dran. Aber also was willst du sonst machen? Wenn du das Rennen anführst, dann gibst du ja nicht deine Position irgendwie auf oder so, nur weil das Motorrad ein bisschen näher an dir dran ist, dann ist es halt so. Aber du als Athlet hast ja dann auch keine Schuld. Also du kannst ja nicht beeinflussen, was das Motorrad macht.
Genau, es sei denn, ist es so, dass du wirklich, wenn die Motorräder in der Mitte fahren und du dann wirklich deine Fahrlinie so veränderst, dass du hinter die kommst, sodass du da auf jeden Fall noch besser dabei bist. Wobei das auf den Bildern auf jeden Fall nicht so aussah. Von daher, ärgerlich bei der Challenge Barcelona für die anderen Athleten, wenn Jamie Riddle da wirklich so einen großen Vorteil von bekommen hat. Ansonsten kann man ja schon sagen, dass es sich deutlich verbessert hat und es ist natürlich auch immer so eine Frage und da stehen ja auch immer die Zuschauer und die Profis etc. ziemlich im Zwist. Ich meine, es ist einmal so der Punkt, dass gute Aufnahmen gemacht werden sollen, dass man möglichst in der Gruppe, im Peloton mit drin ist, aber dann soll auch nichts beeinflusst werden. Also es ist immer so ein sehr großer Zwiespalt. Und wenn es so ist wie auf Hawaii, dass da wirklich mit Abstand gefahren werden kann und die Athletinnen da die Chance haben, auch komplett fair zu fahren, so ist es, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, dass es sich schon sehr verbessert hat oder dass es eine deutliche Verbesserung bei den Ironman und T100 drin gab, auf jeden Fall.
Und für Jamie Riddle war es jetzt tatsächlich der erste Profisieg für ihn in seiner Karriere. Hat dieses Jahr, ich weiß nicht, man kann schon sagen, es ist sein Breakthrough-Jahr in irgendeiner Form. Also er ist Fünfter geworden in Südafrika, dann Fünfter bei der San Francisco T100, Zehnter bei der Ironman WM in Nizza. Der war ja auch so ein bisschen in dieser Absprachegruppe zwischen Sam Dadle und Maarten van Riel dabei, damit das Tempo beim Schwimmen hochgemacht wird. Jetzt der erste Sieg und ich glaube, da dürfen wir gespannt sein, was wir von dem noch sehen werden in Zukunft.
Ja, auch, also ich meine, der Südafrikaner ist sehr prominent auf Instagram unterwegs, nimmt da die Leute ziemlich mit, kommt auch von der Kurzdistanz, war bei den Olympischen Spielen, war da 25. und hat dann gesagt, okay, er möchte den Wechsel vollziehen. Nach dem Ironman Südafrika war es ja auch so ein bisschen so, dass er gesagt hat, er hat eigentlich keinen Bock mehr auf eine lange Distanz, weil er sich da so aus den Schuhen gehoben hat.
Hat dann aber noch den Ironman Cairns gemacht.
Hat dann noch den Ironman Cairns und die Ironman Weltmeisterschaft gemacht. Also da sieht man auf jeden Fall einen Athleten, der auch den Wechsel vollzieht, der, so wie es scheint, mit seinen 25 Jahren auch extrem Bock hat, da den Wechsel zu vollziehen und alle Fähigkeiten mitbringt, da eben vorne dabei zu sein. Er auch selber eben schnell Rad gefahren oder schwimmen kann er eh richtig gut, schnell Rad gefahren. Die schnellste Zeit. Und selbst in der Wechselzone, also es hatte in Barcelona richtig doll geregnet und selbst in der Wechselzone hat er sich in einer Kurve richtig hart zum Reinlaufen abgelegt. Und da muss man sagen, hat er dann mit zwei blutigen Knien das Ding dann trotzdem ins Ziel gebracht. Und wenn man sich anguckt, mit einer 1:58.15 war er gut 2 Minuten, 3 Minuten schneller als Ruben Zipunke, der eben Vierte wurde, der für sein extrem starkes Radfahren bekannt ist. Also da ist auf jeden Fall jemand dabei, der Akzente setzen kann und den man definitiv nach seinem Breakthrough hier, wie du jetzt gesagt hast, ich würde auch sagen, dass es so das Ding ist, wo er jetzt auf die große Bühne kam, da auf jeden Fall weiterhin ganz groß auf dem Schirm ist.
Ja, für 73 WM ist er auch qualifiziert, schon seit dem vergangenen Jahr. Da hat er, ist er Zweiter geworden in Western Australia und auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ein Kandidat, der das Schwimmen sehr schnell machen wird. Wird er in Marbella generell sehr schnell, dann auch mit Jonas Schomburg zum Beispiel, Willi Hirsch ist auch am Start. Ich glaube, da könnte man spannende Rennszenarien sich jetzt schon ausmalen.
Ja, keine Frage. Also wenn wir jetzt bei den Männern schon einmal über Barcelona nach Marbella gehen, so weit ist es ja auch nicht, wir sind ja schon mal in Spanien, ist es einfach, glaube ich, schon ein Rennen, das richtig hart von vorne geschoben wird. Also wie auch schon beim, wie in Nizza wird es, glaube ich, hier auch passieren. Es gibt einfach Athleten, wie du eben gesagt hast, mit Jamie Riddle, Jonas Schomburg, dann, ja, mal gucken, wie die Norweger da irgendwie mithalten, aber eben auch.
Ja, aber Kasper Stornes wird auch da vorne mitschwimmen, genau, wahrscheinlich.
Genau, Kasper Stornes, Willi Hirsch, das sind einfach alles Athleten, die extrem schnell schwimmen und die da auch, glaube ich, kein, was sagt man, Blatt vor den Mund nimmt man beim Schwimmen nicht, aber kein Druck von der Handfläche nehmen. Also die werden da richtig hart unterwegs sein. Und dann wird es halt extrem spannend, weil das Rennen vor Ort, glaube ich, auch hart übers Radfahren einen Vorentscheid bekommt. Und da gibt es eben schon auch Athleten wie eben Jamie Riddle, der es auch in Nizza gezeigt hat, dass man da ziemlich gut die Akzente setzen kann und fahren kann.
Genau, das zum Männerrennen. Zum Frauenrennen können wir noch sagen, da hat Katja Scher gewonnen aus der Schweiz vor Sophia Green und Marta Bernardi. Und dann war noch ein Rennen in Spanien, wo wir gerade schon da sind, und zwar der Valencia-Halbmarathon.
Jo, auch mit einem schnellen Läufer, glaube ich, ne?
Mit einem schnellen Triathleten als Läufer.
Ja, nicht nur mit zwei schnellen Triathleten, wenn man es so will. Mit einem Altangesessenen und mit einem Triathleten, der auch seinen Wechsel vollzieht, nämlich als ehemaliger Radsportler jetzt in den Profizirkus gegangen ist. Aber vom richtigen Triathleten erstmal ist die Rede von Alex G., der Brite. Auch, glaube ich, nach seinem Olympiasieg so ein bisschen auf der Suche, dass er dieses Zwischenjahr oder dieses nacholympische Jahr einfach mal so ein bisschen anders verwendet, ist beim Valencia-Marathon eine 61:30 gelaufen, also 1:01:30, hat damit beim wirklich sehr schnellen Halbmarathon den 19. Platz belegt. Er war selbst so ein bisschen enttäuscht, hat gedacht...
Ja, wäre ich auch mit der Zeit. Also, come on.
Also, ich sage ja immer, wer über 60 läuft, der läuft nicht richtig. Ne?
Das ist ja schon kein Laufen mehr.
Nee, das ist Traben. Also, ja, er hat irgendwie sich selber geäußert, so dass er gedacht hat, dass es ja schon nochmal eine Minute schneller gegangen wäre. Also, ja, einfach schon beeindruckend, welche Lauffähigkeiten er hat. Und damit auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Diesen Halbmarathon hat er jetzt so ein bisschen als Step genommen, um sich eben auf seinen Marathon vorzubereiten, der im Dezember stattfinden soll. Da ist es eben auf jeden Fall sein Ziel, unter 2:10 zu kommen. Da ist mein Spruch ähnlich, ne? Also alles über 2:10. Nee, er hat es ja schon mal einmal versucht, unter 2:10 zu laufen, beziehungsweise bei seiner Premiere beim London-Marathon, ja. Da die 2:10-Marke zu knacken. 2:11:08 ist er gelaufen, wurde 14. insgesamt, war zweitbester Brite. Und jetzt versucht er es nochmal anzugreifen. Und ja, gerade so mit der Halbmarathonzeit ist es auf jeden Fall möglich. Alles im Bereich des Richtigen. Also da darf man im Dezember auf jeden Fall nochmal seine Augen in Richtung Valencia richten und zu schauen, ob da ein Triathlet die Laufszene aufmischt.
Da dürfen wir gespannt sein. Ich glaube, die schnellste Zeit für einen Triathleten hält Morgan Pearson noch, oder?
Auf der Marathon-Distanz?
Auf der Halbmarathon-Distanz.
Auf der Halbmarathon-Distanz kann sein, genau. Die hat er ja auch, das müsste ich jetzt nachgucken. Hat er die letztes Jahr oder dieses Jahr aufgestellt? Ich weiß, dass wir darüber gesprochen hatten und er auch enttäuscht war. kann es sein, dass er eine 60-0 und ein bisschen gelaufen ist?
Eine Stunde 1:01.
Eine Stunde 1:01. Also könnte auf jeden Fall dann der schnellste sein. Genau. Und über den anderen Profi-Triathleten, Ex-Profi-Radsportler, den wir reden, ist Jimmy Whelan. 1:01:37, also gar nicht weit hinter Alex Shee, die ganze Zeit fast gemeinsam auf der Strecke unterwegs. Auch ein beeindruckendes Halbmarathon-Debüt und jemand, der da anscheinend ziemlich gute Qualitäten mitbringt. Jemand, vielleicht den man so ein bisschen im Auge haben muss. Radfahren wird er ja wahrscheinlich können als ehemaliger Radprofi. Laufen kann er anscheinend auch. Ist dann nur so die Frage, wie Jimmy Whelan schwimmen kann.
Das kann ich dir sagen. Er ist nämlich dieses Jahr beim 73 G-Long an den Start gegangen. Er ist eine 28:48 geschwommen.
Gut.
Also schwimmen sollte er noch.
Ich sage immer, alle, die über 25 schwimmen nicht richtig.
Das ist ja Planschen.
Ja, mit einer 28 ist es auf jeden Fall so, dass man bei den männlichen Profis nicht so konkurrenzfähig ist.
Nee, da müsste man schon fast noch 6 Minuten drauflegen.
Ja, das stimmt wohl. Ja, soweit zu der Geschichte Mitteldistanzen. Jetzt eben noch 73 WM in 1,5 Wochen. Die letzten Tage sind gezählt. Da darf man schon gespannt sein. Ich finde extrem spannend die Ausgangssituation bei der Ironman Pro Series, wenn man sich das Männertableau anguckt. 3 Norweger vorne, alle 3 auch irgendwie heiß, das zu schaffen. Wie Gustav Iden bei seinem Trainingseinstieg auch auf Instagram geschrieben hat, ist, dass man, dass Christian Blumfeld nicht gerne mit Niederlagen umgeht und wer weiß, wenn der verliert, dann ist damit nicht zu spaßen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Sache wird wie 2022, als Christian Blumfeld die 73-Weltmeisterschaft in St. George gewonnen hat, dass er jetzt das Ding auch reißt. Nur, dass Gustav Iden nicht aussteigen wird und wahrscheinlich alle 3 Norweger auch wieder vorne mit dabei sind.
Ja, man muss irgendwie schon mit so einem Szenario rechnen, ne? Also die sind ja nicht nur über die Langdistanz gut, die haben ja auch einfach den Speed für die Mitteldistanz. Und wie du gesagt hast, so ein Christian Blumfeld, wenn der einmal verloren hat, dann verliert er nicht noch ein weiteres Mal.
Richtig. Also ich finde, gerade wenn man jetzt so dieses Rennen aus Nizza im Hinterkopf hat und sieht, wer jetzt hier alles so am Start ist, ist es schon so, dass man sagt, okay, es wird ein extrem schnelles Schwimmen. Beim Radfahren wird es wahrscheinlich schon paar Gruppen geben, die sich irgendwie orientieren.
Ist ja auch jetzt nicht die einfachste Radstrecke.
Es ist nicht, genau, ich glaube, fahrtechnisch geht's, aber was halt echt drin ist, sind die Höhenmeter, ja, die ja im Verhältnis gesehen schon nochmal mehr sind als in Nizza. Von daher wird es da, denke ich, schon hart Rad gefahren mit einzelnen Attacken, aber so, dass immer noch eine gewisse Gruppe zusammenbleibt, aus meiner Sicht bei den Männern. Und dann wird es entscheidend sein, wer den Halbmarathon am schnellsten läuft. Und da wird es dann wahrscheinlich so sein. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Rico Bogen vorne mit ankommt, genauso wie Jonas Schomburg, die einfach beide die Schwimm- und Radqualität haben, ja, da ganz vorne dabei zu sein. Aber zum Beispiel Christian Blumfeld, Kasper Stornes oder auch Gustav Iden einfach läuferisch nochmal ein kleines Niveau besser sind.
Mehr dazu zu 73 WM natürlich nächste Woche noch ausführlich in allen Formaten, die wir haben. Du bist ja auch selber am Start, Lars. Wann geht's für dich los?
Ich mache einen Short Trip. Ich fliege erst am Donnerstag hin und muss mal gucken.
Wo ich schlafe.
Unterkunft ist gebucht, aber wie das alles wird, genau. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen anders vorbereitet als Richtung Nizza. Da war dann schon irgendwie nach Nizza erstmal eine kleine Trainingspause, nicht Motivationsloch, aber dann war schon irgendwie so ein Hin und Her. Von daher, vielleicht nicht ganz so wie bei Christian Blumfeld.
Also wie gesagt, dazu alles noch nächste Woche. Jetzt haben wir noch ein großes Thema, was noch die deutsche Triathlon-Szene betrifft. Und zwar, Deutschland hat ein neues 73-Rennen.
So ist es. Der Ironman 70.3 Leipzig wurde verkündet. Damit wieder ein Ironman-Rennen im Osten Deutschlands nach dem Ironman 73 Dresden.
Nach dem Dresden-Desaster.
Nach dem Dresden-Desaster, genau. Um nochmal alle so ein bisschen abzuholen, der Ironman 70.3 Dresden sollte das zweite Mal stattfinden. Dann war es so, dass bis kurz vorher die Radstrecke nicht wirklich öffentlich war. Dann war es so, dass es ja Probleme gab mit der eigentlich genehmigten Radstrecke. Nach vielen Hin und Her wurde dann Mittwoch oder Donnerstag innerhalb der Rennwoche gesagt, dass sie die ganzen Alternativen, die sie vorgeschlagen haben, nicht genehmigt bekommen. Und dann wurde der Ironman 70.3 Dresden eben innerhalb der Rennwoche abgesagt und auch nie wieder eingeführt.
Ja, also schon krass. Also so ein Rennen in der Rennwoche abzusagen, ist natürlich auch für Veranstalter nicht leicht und hat natürlich auch viel, ja, Unmut in der Szene so geäußert. Jetzt haben wir schon wieder ein paar Memes gesehen, also dass man sehr mutig ist, wenn man sich für 73 Leipzig anmeldet. Ich finde aber, da klingt das alles schon sehr vielversprechend und auch die Strecken generell sehr ansprechend. Also das Ganze findet statt im Kospudener See, wird geschwommen und dann verläuft die Radstrecke durch das Leipziger Neuseenland. Die genauen Strecken werden aber noch veröffentlicht und die Laufstrecke soll dann einfach in der Innenstadt stattfinden, mit einem Zieleinlauf im Herzen der Stadt.
Genau, also Schwimmen, ich kenne diesen See, der ist in der Nähe, oder der ist bei Mark Kleberg, ist so ein angelegter See. Ich finde so teilweise so angelegte Seen aus Kies, ehemaligen Bergwerken, Kieswerken, sehen immer ganz nett aus. Der ist auf jeden Fall auch so, dass da so ein Naherholungsgebiet für die Dresdner ist, also echt eine ganz schicke Sache. Übers Radfahren, genau, hängt glaube ich so ein bisschen davon ab, wie die Route gewählt wird. Und beim Laufen bin ich mal wirklich gespannt. Es liest sich auf jeden Fall erstmal so, dass dann doch starke Einschränkungen innerhalb der City zu nehmen sind. Aber wenn sie es so hinbekommen, Leipzig hat ja wirklich auch eine nette Altstadt und dann ein sehr, sehr nettes Stadtzentrum. Von daher könnte da so dieser Halbmarathon im Herzen Leipzig schon sehr cool werden, aber auf jeden Fall mit Einschränkungen wahrscheinlich zulasten der Infrastruktur für diesen Sonntag.
Apropos Infrastruktur, du hast einen Kommentar geschrieben und zwar zur Genehmigung von Rennen, wo wir eigentlich gerade schon beim Thema sind. Worum geht's da?
Ja, da geht's um den Schloss-Triathlon in Moritzburg. Und da ist es so, dass der Veranstalter sich eben so ein bisschen konfrontiert sieht, dass eben eine Bürgerumfrage war, beziehungsweise eine Petition von einem Anwohner in der Nähe gestartet wurde, wo es darum ging, dass die Radstrecke eben anders gelegt werden soll, dass da Alternativen gefunden werden müssen, weil dieses Umzingeln, eingesperrt sein an diesem einen Wochenende auf jeden Fall nicht funktioniert. Da sind jetzt schon 360 Stimmen gesammelt worden vom Steinbacher Ortschaftsrat Gerald Biebers, der für eine alternativen Streckenführung plädiert. Mhm. Weniger Belastung für die Anwohner, mehr Ruhe im Dorf ist so ein bisschen sein Anliegen und ich hatte mich halt dem einfach so mal ein bisschen hingegeben. Man kann natürlich nicht sagen, dass ja, super Sachen zu allen Triathlons gehören. Ich meine, wenn man sich anguckt, Challenge Rot schafft es ziemlich gut, alle Landkreise mit einzubeziehen. Ich glaube, wenn man da neu hinzieht, muss man auch damit rechnen, dass es einmal im Jahr da hoch hergeht, beziehungsweise ich da an einem Wochenende ein bisschen eingeschränkt werde. Aber zum Beispiel auch der Ausrichter von der Hölle von Kuh hat zum Beispiel auch gesagt, dass bei ihm da die Anwohner oder die angrenzenden Anlieger alle gut mit einem in einem Boot sind. Mhm. Aber es ist natürlich immer so die Frage, wenn es einen gibt, dem da irgendwie was nicht ganz so passt oder so, dann ist es halt immer schwer, da alle in ein Boot zu holen, da die Stimmung aufrechtzuerhalten. Ich meine, in Hamburg kennen wir es genauso, dass da viel gemeckert wird. Es ist schwer. Man kann natürlich sagen, okay, es ist nur für jetzt beim Ironman Hamburg nur für 3000 Starter oder so. Warum muss dann so viel eingesperrt werden und ich in meinem normalen öffentlichen Leben so eingeschränkt werden, dass ich da an dem Sonntag eben nicht das machen kann, was ich vielleicht machen möchte? Ich finde, und das hatte ich halt auch versucht, so in diesem Kommentar zu schreiben. Ich finde, das ist immer auch so ein Miteinander und dass man vielleicht auch so ein bisschen gucken muss, dass der Sport, was glaube ich, oder der Sport, der schon für einen Großteil der Bevölkerung einen sehr positiven Einfluss hat, dass man da auch bei kleineren Veranstaltungen auf jeden Fall mal eher beide Daumen hoch macht, als dass man sagt, okay, ich muss hier an dem Tag doch 400 Meter weiter zu meinem Auto laufen, weil ich für 7 Stunden eingesperrt bin. Ja. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Konsens, wo man hin muss. Ich meine, ich komme aus Berlin und hab mitten in der Stadt gewohnt, da ist der Marathon vor meiner Haustür lang gelaufen, die Love Braid war früher noch direkt vor der Tür, dann gab es den CSD, also da war nicht nur eine Veranstaltung, wo ich dann irgendwie eingekesselt war oder so und da hat man sich auch mit arrangiert. Von daher, ich finde, da sollte man doch häufiger mehr so dieses Positive draus ziehen, anstatt, oder das Positive sehen, anstatt dass man sich immer an den ganzen Sachen gestört sieht.
Ja, vor allem der Triathlon in Moritzburg, der ist ja auch nicht irgendwie von jetzt auf gleich initiiert worden. Also es ist ja schon eine Traditionsveranstaltung in dem Sinne, der schon seit Jahren stattfindet. Und wie du sagst, es ist ein Wochenende im Jahr. Also man kann sich auch anstellen, oder?
Ja, also jetzt können wir natürlich nicht direkt beurteilen, wie viele Wochenenden in dem Jahr dann noch mit anderen Veranstaltungen da eventuell Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Moritzburg ist jetzt natürlich einfach erstmal so ein Beispiel, aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Veranstaltungen, die eben damit zu kämpfen haben. Und ich finde auch, klar kann eine alternative Streckenführung gefunden werden, aber es ist natürlich dann auch immer so die Frage, gerade bei so einem traditionellen Wettkampf wie in Moritzburg, ob dann so dieses, ob die Charakteristik dieses Rennens immer noch so beibehalten wird. Also ich meine, ich selbst als Sportler finde es immer sehr schön, wenn ich zum Beispiel an Punkten vorbeikomme, die ja landschaftlich schön sind, die vielleicht architektonisch gut aussehen und ich nicht wie eventuell beim Tibor 100 in Anführungsstrichen in ein Parkhaus laufen muss, um über die Ziellinie zu kommen. Ja, also das sind, finde ich, so Punkte, die spielen da noch ganz groß mit rein und ich glaube, da können auch einfach so Regionen schon nochmal viel Positives draus ziehen. Und wenn da vielleicht alle an einen Tisch kommen und man da einen gemeinsamen Konsens findet, ich meine, hier wird jetzt auch noch angegeben, dass sich darüber beschwert wird, dass teilweise Verschmutzungen aufgrund der Sportler da sind. Das muss ich auch direkt sagen. Also es gibt diese Littering Zone und da sollte sich jeder dran halten. Nicht, dass ich irgendwie auf dieser 30 Kilometer Radrunde überall Gelpackung oder so rumliegen habe. Also das ist keine Frage. Und wenn das dann eventuell auch noch in meinen Garten geworfen wird oder so, weil ich direkt Anlieger bin, fände ich auch nicht so geil. Und das ist dann eher so ein Appell dann an die Sportler, dass sie eben, wenn sie schon diesen einen Wochenendtag bekommen, dass sie sich dann auch so verhalten, dass sie immer wiederkommen können, damit alle glücklich sind. Also finde ich, ja.
Also wir hoffen, dass der Schlosstriathlon in Moritzburg stattfinden kann, ebenso wie der 73 in Leipzig. Da sollten die Strecken bald veröffentlicht werden. Ich glaube, die Anmeldung startet am 30. Oktober, also in 2 Tagen. Trainingspläne, die auf den Ironman 73 Leipzig ausgerichtet sind, findet ihr natürlich auch bei uns bei Power & Pace. Also guckt da gerne rein und ich würde sagen, dann machen wir den Deckel zu und bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.